1. Petrus 2. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr in seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Der keine Sünde getan hat, noch wurde Betrug in seinem Munde gefunden, der nicht widerschalt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern alles dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen hat, auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Amen. Denn ihr wart wie die verirrten Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seele. Dazu passt auch Jesaja 53, 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Vers 11 noch. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Was für ein Evangelium, was für eine frohe Botschaft. Johannes 10 auch noch. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen. Oder Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Danke dir, Herr, für dein wunderbares Werk am Kreuz, Herr. Hast uns mit dir und dem Vater versöhnt, Herr. Hast untereinander versöhnt, Herr. Herr, wir folgen dir. Du bist unser guter Hirte, Herr. Bleiben in dir, Herr. Geben dir besonders die kommende Woche, Herr. Tag für Tag wollen wir dich gewinnen, Herr. Dich essen und trinken, Herr. Wir lieben dich, Herr.
Ich will ein paar Verse lesen aus Johannes 16. Da heißt es in Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern was er hört, wird er reden. Und das Zukünftige wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen. Lob den Herrn. Ja, und dann noch Vers 27. Denn selbst der Vater hat euch lieb. Lob den Herrn. Wir haben so einen wunderbaren himmlischen Lenkungskreis, der uns in allen unseren Situationen und in allen unseren täglichen Dingen lenkt. Uns leitet in alle Wahrheit. Lob den Herrn. Deshalb ist mir so wichtig geworden, wir können jeden Morgen den Psalm 23 vom Herrn, vor dem Herrn berühren. Und das stärkt uns so, dem Herrn noch mehr und mehr zu vertrauen, im Glauben und im Vertrauen zu wachsen. Lob den Herrn.
Berührt mich auch die zwei Beispiele so sehr, die haben mich die ganze Woche beschäftigt. Da hatten wir es von dem Herrn, der seinen Knechten Talente gegeben hat, mit denen sie arbeiten und wirtschaften sollten. Einem hat er ein Talent gegeben, einem zwei Talente, einem fünf Talente. Und das Beispiel hat mich sehr berührt, weil wir sind die Haushalter Gottes, wir sind die Knechte, wir sollen arbeiten mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Und die mit einem Talent, die versuchen es gern zu vergraben, weil sie denken, das ist ja fast nichts. Der mit einem Talent hat es in Schweißtüchlein gelegt und vergraben. Die mit zwei Talenten, die haben es eigentlich relativ einfach. Die wissen, sie haben was und sie können das bringen und bringen es auch gerne. Mit denen ist kein Problem. Dann gibt es welche mit fünf Talenten. Das sind nicht so viele. Aber wenn die mit fünf Talenten ihr Talent einsetzen, haben die gleich nochmal fünf gewonnen. Und der mit zwei hat nochmal zwei gewonnen. Aber die meisten von uns Geschwistern sind ja die mit einem Talent. Und so einer bin ich ja auch. Und ich habe auch gedacht, ich kann nicht mehr so gut reden in meinem Alter. Und dann tue ich es Leib und Schweißtüchlein vergraben. Wenn wir ein bisschen fleißig sind, dann haben wir auch was. Dann gibt der Herr uns auch was. Und das sollen wir einsetzen. Und die mit einem, die denken immer, sie haben nichts. Ja, jetzt kommt das andere Beispiel noch dazu. Die Jünger gingen mit dem Herrn und die Menschen, die Volksmenge hatte Hunger und die Jünger haben zum Herrn gesagt, jetzt müssen wir was zum Essen kaufen gehen. Und dann hat der Herr gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann haben sie gesagt, wir haben ja nichts. Wir haben eigentlich nichts, bloß fünf Brot und zwei Fische. Das ist ja so viel wie gar nichts bei so 5000 Leuten. Und dann hat aber der Herr gesagt, bringt es mir. Und sie haben es dem Herrn gebracht. Und das ist ganz entscheidend. Das bisschen, was sie hatten, haben sie dem Herrn gebracht. Und der Herr hat es vermehrt, unheimlich. Eine Schwester hat gesagt, fünf Brote, zwei Fische, das sind sieben. Und sieben ist eine Zahl der Vollkommenheit in der Bibel, vor allem für uns in dieser Zeit. Die Zahl zwölf ist die Zahl der Vollkommenheit in der Göttlichkeit, auch in der Ewigkeit, in der letztendlichen Vollendung. Und fünf und zwei ist uns aufgefallen, ist sieben. Und was kam heraus? Sie haben es dem Herrn gebracht und da heraus kamen zwölf Körbe voll, die übrig waren. Das hat uns so gezeigt, dass wenn wir das, was wir haben, dem Herrn bringen, wir sollen es dem Herrn bringen, dann kann es der Herr nehmen und vermehren und dann kommt auch was Geistliches raus. Dann kommt Geist und Leben raus, dann kommt was Göttliches heraus. Und das ist wichtig in allen Dingen, vor allem in der Gemeinde. Die Gemeinde besteht hauptsächlich aus den Einfündern. Und wenn jeder mit einem Pfund was gibt, dann kommt viel, viel, viel mehr raus, als wenn die paar, die fünf Pfund haben. Wenn man es dem Herrn bringt, der Herr gibt was und macht was draus. Es betrifft geistliche Sachen und es betrifft auch praktische Sachen in der Gemeinde. Zum Beispiel, wenn einer meint, er hat gar nichts, er kann mindestens ein Lied raussuchen. Aber dann nicht einfach bloß irgendein Lied, ach schön, ach das gefällt mir, und das gefällt mir auch, das können wir zur Reihe nach sehen, Wunschkonzert. So wirklich nicht. So soll es nicht sein, sondern in der Gemeinde ist es so, dass wir es dem Herrn bringen, auch den Text durchlesen, dem Herrn bringen, mit dem Herrn handeln und es dem Herrn bringen. Und dann bringen wir das und dann macht der Herr auch was. Und Gemeinde wird geistlich aufgebaut. So soll es eigentlich sein. Und wenn wir das machen, dann merken wir auch, ist das Lied jetzt dran oder jetzt noch nicht. Ist dieser Text jetzt dran oder nicht? Wir bringen es dem Herrn und der Herr spricht zu uns und segnet es. Und dann gibt es einen wunderbaren Strom und einen wunderbaren Fluss in der Gemeinde. Es ist eigentlich so logisch, die ganze Rechnung mit einem Pfund, jeder bringt eins. Es ist so logisch, dass ich gedacht habe, ich muss es sagen, es ist eigentlich verständlich für jeden.
Diese ganze Woche habe ich immer wieder mit dem Herrn Gemeinschaft gehabt und habe ihn gefragt, was heißt denn das hier? Das Wort ist uns gegeben, dass wir es nicht nur lesen, sondern in uns hinein beten, weise empfangen. Und in Lukas 6, Vers 38 hat mich sehr berührt. Wenn wir geben, dann gibt der Herr uns mehr. Wie er auch in Johannesevangelium gesagt hat, in Vers 10, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Hat er nur das gesagt, dass ihr das Leben habt? Nein, er hat gesagt, und es überfließend haben sollen. Überfließend, nicht nur einfach nur Leben haben. Aus diesem Talent kannst du mehr machen. Der Herr gibt auch mehr. Und ihr in Vers 38 habe ich den Herrn gefragt, was heißt denn das? Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Herr, was ist denn das Überfließendes? Das Glas voll ist, dann fließt es gleich über. Aber in einer anderen Übersetzung heißt übersprudelnd. Also es drückt nach oben. Es geht noch über das hinaus und gerüttelt und gedrückt. Ich habe den Herrn gefragt, was heißt denn gedrückt? Ja, der Herr drückt etwas. der Herr hat ein drückendes Leben, wie ein drängendes Leben in uns hineingegeben. Er drückt, er rüttelt auch. Dieses Leben will uns aufrütteln. Es ist wunderbar, je mehr wir geben, umso mehr kann der Herr uns solch ein gedrücktes Maß geben. Ein überfließendes, auch überfließend auf andere, überströmend, wie der Herr auch gesagt hat, die Quelle wird aus euch überströmen, herausströmen. Das möchte der Herr, lobt den Herrn.
Ich kann vielleicht die Verse von dem klugen Haushalter nochmal lesen. Das ist Lukas 12, 42 bis 48. Ja, ich möchte noch mal eine kurze Einführung oder Einstieg geben zu diesem Wort über den treuen und klugen Haushalter. Der Herr möchte uns gerne zu solchen machen. Und wenn wir den Vers 41 lesen, Lukas 12, da sagt Petrus: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Ich würde sagen, das ist in Bezug auf die treuen und klugen Haushalter auch eine wichtige Frage. Sagt der Herr das zu Einzelnen, um das mal ein bisschen umzuformulieren, oder sagt er das zu uns allen? Ja, wie gerade schon gesagt wurde, wer soll eigentlich aktiv sein, wenn es die mit 5 Pfund oder mit 2 oder auch die mit 1 Pfund? Ich denke, es ist heute an uns allen, auch dieses Wort zu sehen, zu hören und auch mit dem Herrn zu verarbeiten. Ja, er will zu uns allen reden. Sicher gibt es unterschiedliche Arten, im Haushalt aktiv zu sein, aber am Ende sind wir alle gefragt. Alle, die wir in diesen Haushalt hineingekommen sind, ja, wie vorher schon gesagt wurde, durch unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus sind wir in diesen Haushalt hineingekommen. Wir sind nicht in eine Organisation hineingekommen, vielleicht auch, wenn jemand eine Organisation gekannt hat, aber in den Haushalt Gottes kommen wir hinein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, durch einen Schritt der Entscheidung: Ich möchte teilhaben an diesem Haushalt, ich möchte teilhaben an diesem Leben und ich öffne mein Herz dafür, fange an, mit dem Herrn in Gemeinschaft zu kommen, indem ich seinen Namen rufe, Herr Jesus, zu ihm spreche, dann habe ich und haben wir auch Teil an diesem Haushalt. Wenn wir diesen Schritt getan haben, was die Bibel auch als Errettung bezeichnet oder als Wiedergeburt, dann sind wir auch Teil des Haushalts. Dann sind wir auch nicht mehr Gäste und Fremde. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es wurde auch gesagt, die Gäste, die sind in einem Haushalt, sie benehmen sich anders als die, die im Haushalt wohnen. Ja? Als Gast kannst du nicht überall hingehen einfach. Als Gast hast du auch gewisse Erwartungen vielleicht, dass du bedient wirst oder dass man dir was anbietet. Aber das Wort sagt, wir sind keine Gäste mehr und auch keine Fremdlinge, sondern wir sind Glieder am Haushalt Gottes. Das heißt, wir gehören jetzt mit dazu und jetzt gilt auch dieses Wort für uns. Ja, wer ist denn dieser kluge Haushalter? Sind es die, die schon lange dabei sind? Oder sind es die, die sich gut ausdrücken können, gut reden können? Vielleicht lesen wir noch Epheser 4 dazu. Epheser 4, Vers 12. Dort spricht er, dass die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Hier ist auch wieder dieses Alle sollen hineinkommen. Ja, der Herr braucht uns in seinem Haushalt alle. Und er will, dass die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Das sollen wir auch dem Herrn sagen. Herr, bereite mich zu. Herr, mache mich zu einem Haushalter, einem treuen und klugen Haushalter in deinem Haus. Diese Haushalter, sie bekommen auch eine Belohnung. Der Herr sagt es ja auch in Bezug auf sein Kommen in Lukas 12, und darüber möchte ich kurz auch noch sprechen. Vers 43 sagt er dann, selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Das ist ja die Frage, gell? Wenn der Herr, wenn Jesus zurückkommt auf diese Erde, wie können wir dann bereit sein? Gell? Wir haben auch ein Buch von einem Büchertisch, das heißt unsere Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn. Und wie geschieht's? Es gibt verschiedene Antworten im Wort, aber in Vers 43 sagt er, selig ist dieser Sklave, der gefunden wird bei solchem Tun, der gefunden wird beim Speise austeilen, zur rechten Zeit zugemessene Speise gibt. Wenn dieser Sklave dabei gefunden wird, dann sagt er, wahrlich, er wird ihn über all seine Habe setzen. Da gibt es schon eine große Belohnung dafür. Heute sieht es vielleicht noch vergleichsweise klein aus, so wie auch schon gesagt wurde, vielleicht dem Herrn ein paar Brote oder Fische geben und dann an alle verteilen, weil er genügend gibt für alle. So, es sieht heute manchmal nicht so großartig aus, was wir tun. In der Versammlung, wir bringen etwas mit, wir beten, geben ein Zeugnis oder auch im Kleinen, haben Gemeinschaft. Es ist nicht so spektakulär. Manchmal gibt der Herr uns auch was Wunderbares, dann freuen wir uns über die Maßen. Aber es muss nicht immer so sein. Zugemessene Speise heißt eben das, was dran ist. Das, was wir vom Herrn erbitten und dann auch austeilen können. So, in dieser heutigen Zeit ist es nicht immer spektakulär, aber wenn der Herr kommt, dann sagt er, er wird diesem Sklaven über alles seine Habe setzen. Also das heißt, es ist schon eine große Belohnung, die er auslobt. Dann sagt er aber, wenn jener Sklave in seinem Herzen sagt, mein Herr verzögert sein Kommen, haben das nicht schon verschiedene gesagt oder festgestellt, nachdem der Herr 2000 Jahre noch nicht gekommen ist. Man könnte das durchaus überlegen, was da dran ist an diesem Verzögern. Aber was auf jeden Fall schlecht ist, der Sklave zieht hier einen falschen Schluss. Er fängt an, Knechte und Mägde zu schlagen, zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Dieses Schlagen, ja, es ist offensichtlich schlecht. Es ist ein Anwenden von Gewalt, um zum Ziel zu kommen. Es ist ein Anwenden von eigener Kraft, um zum Ziel zu kommen. Es ist ein Machtausüben und das gefällt dem Herrn hier nicht. Dann sagt er aber, auch zu essen und zu trinken. Ist es nicht normal, zu essen und zu trinken? Ein Bruder brachte vor kurzem dieser Vers, und ich möchte ihn auch noch bringen, das ist in Lukas 17, da spricht der Herr über die Zeit Noahs. Ihr kennt ja die Geschichte von Noah, denke ich. Es war eine böse Zeit, Gott war über die Menschen zornig und er musste richten, er musste diesem bösen Treiben ein Ende, ein Gericht setzen. Und das ist eigentlich das, was uns zuallererst einfällt, gell? Die Bosheit der Menschen. Aber interessanterweise spricht Lukas 17 oder der Herr dort gar nicht so über diese Dinge, sondern er sagt, wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Ist doch eigentlich normal, oder? Jeder Mensch muss essen, trinken, verheiratet werden, ist auch gut. Was hat denn der Herr auszusetzen daran? Was missfällt ihm? Oder andersrum gefragt, warum redet er nicht über die Bosheit der Menschen in der damaligen Zeit? Das war doch das Problem des Gerichts. Ja, das war das Problem. Und es ist auch offensichtlich, ja, dass die Bosheit der Menschen am Ende zum Gericht führt. Aber auf uns bezogen sollen wir auch sehen, ja, wie leben wir denn? Sind wir zufrieden mit so einem ganz normalen Leben? Essen, trinken, arbeiten, einkaufen. In Lukas 12 geht es dann weiter, zu essen, zu trinken und sich zu berauschen. Mit dem Berauschen, da ist es natürlich zu weit gegangen. Gell? Es war nicht mehr normal. Es war, im Bild gesprochen, der überschwängliche Genuss dieses Weltlichen, des Irdischen. Und der Herr, er spricht darüber nicht positiv. Er sagt, wenn dieser Sklave so lebt, so wird der Herr jene Sklaven an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweihauen lassen und ihm sein Anteil geben mit den Ungläubigen. Also das ist schon eine Strafe, die hier angedroht ist. Wir dürfen sie auch nicht ganz außer Acht lassen. Wir wollen natürlich uns dem Guten zuwenden und wir wollen treue Haushalter sein, kluge Haushalter. Aber es gibt auch diese Warnungen. Wenn wir so sehr beschäftigt sind mit diesen normalen alltäglichen Dingen und am Ende sogar mitgerissen werden, es gefällt dem Herrn nicht. Es gibt keine Belohnung. Und es ist auch in einer gewissen Weise die Wahl, vor die der Herr uns stellt und uns gleichzeitig ermutigt, uns ihm zu geben als treue und kluge Haushalter. Es gibt einige schöne Verse auch noch in dieser Gliederung oder diesen beiden Gliederungen, wie wir klug sein können und treu. Es bezieht sich ja einerseits natürlich auf den Herrn, sein Wort, die Gemeinschaft mit ihm, aber in besonderer Weise auch auf die Geschwister. Gell? Galater 6, Vers 10, was sagt er? Lasst uns nun, wie wir Gelegenheiten haben, Gutes tun an allen, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also wir sollen die Gelegenheiten nutzen. Und ich glaube, das ist auch was den treuen Haushalter ausmacht. Er nutzt Gelegenheiten. Es gibt Gelegenheiten, die der Herr uns schon vorbereitet hat, aber der Herr möchte uns gerne als solche finden, die sie auch nutzen. Wie wir Gelegenheit haben. Ja, vielleicht sehen wir manchmal auch, dass wir viel beschäftigt sind, uns vieles in Beschlag nimmt. Wer Kinder hat, die in der Schule sind, Kindergarten, gibt es auch immer viele Aktivitäten, die da mit dranhängen. Die Arbeit ist auch nicht ohne. Aber es ist doch schön, wenn wir so einen Blick haben für Gelegenheiten. Für Gelegenheiten, Gutes zu tun an allen, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und wenn wir den Herrn fragen, dann wird er uns auch die Gelegenheiten zeigen. Natürlich, die Versammlungen sind bekannt. Es sind immer Gelegenheiten, um Gutes zu tun, sei es die großen Versammlungen, sei es die Versammlung in den Häusern, sei es unser gemeinsames Dienen. Das sind immer Gelegenheiten, ja, schon mit vereinbarter Zeit. Und dann gibt es noch viele Gelegenheiten, da muss der Herr uns einen Blick dafür geben, ja, wie wir sie ergreifen. Wie wir Gelegenheiten haben, lasst uns Gutes tun an allen, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dieses Besonders ist auch wichtig. Wir brauchen immer wieder einen Fokus. Es lässt sich viel Gutes tun, es gibt auch viele Nöte. Paulus sagt ja schon an allen, und dann sagt er auch noch dazu, besonders. Die Hausgenossen des Glaubens, sie haben eine besondere Stellung. Und da suchen wir auch nach Gelegenheiten, ihnen Gutes zu tun. Römer 15 noch, Vers 2 und 3. Es lebe ein jeder unter uns so, dass es seinem Nächsten gefällt, zum Guten für den Aufbau. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Seine Gesinnung haben wir beim Brotbrechen schon gesehen, aber seine Gesinnung war auch allezeit auszuteilen. Seine Gesinnung war allezeit Gelegenheiten zu ergreifen, und so sollen wir heute auch leben, unserem Nächsten gefallen, zum Guten für den Aufbau. Wir haben in der Hausversammlung die letzten Wochen, fast schon Monate, sind wir durchgegangen durch die Begebenheit von Josef. Das möchte ich noch zum Abschluss sagen. Der Josef, der hat mich schon angesprochen. Josef war einer, der hat auch die Gelegenheiten genutzt. Josef wurde ja von seinen Brüdern verkauft, kam nach Ägypten und war plötzlich kein Sohn mehr, sondern ein Sklave. Aber in diesem Sklavenleben ist es sehr erstaunlich. Er war einer, der sich um den Haushalt gekümmert hat, dem man auch die Dinge übergeben konnte. Dann wurde er verleumdet, kam ins Gefängnis. Man möchte fast sagen, tiefer geht's nicht mehr, gell? Und was darf ein Gefangener tun? Ein Gefangener, er kann eigentlich nur noch auf seine Freilassung warten, oder? Aber wir müssen mal nachlesen, das ist sehr interessant. Er war dort im Gefängnis, war er plötzlich zuständig, die anderen zu versorgen. Man hat ihm das wohl angesehen, dass er treu ist, obwohl er ein Gefangener ist. Auf jeden Fall, er konnte dort auch Gelegenheiten nutzen, Gutes zu tun. Hat dann auch zwei Gefangenen ja ihre Träume gedeutet durch die Weisheit und das Licht, was der Herr ihm gegeben hat. Und so ging es immer weiter. Er hat immer Gelegenheit gehabt, auszuteilen an den ungewöhnlichsten Stellen. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Jetzt kamen wir dann zum Ende, kommen ja diese 7 fetten und 7 mageren Jahre. Er sagt ja dann dem Pharao, was man tun soll. In den 7 fetten Jahren haben sie dann einen guten Anteil von dem Getreide eingelagert. Und dann kommen die 7 mageren Jahre und Josef ist ja dort wieder Herrscher. Er ist der zweite Mann nach dem Pharao. Es ist nicht so viel beschrieben über seine Herrschaft, außer dass er Speise ausgeteilt hat. Gut, er hat es ja in diesem Fall verkauft. Das war seine Herrschaft auf der Erde, durch Speise verkaufen. Und die Ägypter, die mussten Stück für Stück, wurden sie wie von alleine ihm ganz untertan. Zuerst haben sie ihr Geld ihm gegeben für Speise, danach haben sie ihre Tiere, ihr Land verkauft, damit am Ende haben sie sich selber verkauft, damit sie Speise bekommen. So, sie sind durch diese Versorgung von Josef, sind sie am Ende ganz unter seine Herrschaft gekommen. Sie haben ihm ganz gehört. Und es ist natürlich ein unvollkommenes Bild. Aber in einer gewissen Weise ist es auch so, wie der Herr uns heute ganz unter seine Herrschaft bringt. Durch die Speise, die er uns austeilt. Und indem wir uns ihm auch ganz hingeben, uns ganz ihm verkaufen sozusagen und dann auch hineinkommen in diesen Dienst der Haushalterschaft als treue und kluge Haushalter. Lob den Herrn, möge der Herr uns leiten, die Gelegenheiten zu ergreifen, um ihm so zu dienen. Lob den Herrn.
14, da geht es um das Lamm, um den Herrn, der wiederkommt. Und da steht ganz am Ende, und die mit ihm, also mit dem Lamm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Nicht unbedingt, aber nicht unbedingt mit 5 Talenten, sondern hier steht einfach nur Treue. Also da sind auch die mit 1 Talent dabei, die 2 draus gemacht haben. Und in den Versen in Lukas 12, bei dem Sklaven, der spricht, der Herr kommt noch lange nicht, er fängt an zu essen und zu trinken. Wie wir gehört haben, das ist ja erstmal normal. Ja. Wir alle haben unsere Pflichten und ja, alles okay, aber danach, er berauscht sich. Also er trinkt definitiv nicht den klaren, reinen Strom, sondern etwas, da ist Alkohol drin, also wahrscheinlich Wein zu der Zeit. Und davon wird er betrunken. Und weil ich für eine Konferenz mich vorbereite, gerade bin ich in hohem Lied. Und da heißt es gleich am Anfang, in Vers 2, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Ja, wunderbar, das zu entdecken. Ja, diese Dinge, die wir in der Welt tun müssen, okay, die müssen wir tun, aber wir müssen sehen, der Herr, seine Liebe ist kostbarer als der Wein. Kostbarer als diese Dinge in der Welt. Und das Hohelied wurde ja von Salomo geschrieben. Und er hat auch den Prediger, also das Buch davor, geschrieben. Und da steht in Vers 2, also Prediger 1, Vers 2, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Und das andere heißt Lied der Lieder. Und vielleicht kennt ihr auch von unserem Herrn, er hat unter anderem 2 Titel, Herr der Herren und König der Könige. Das ist der alleroberste, das beste Lied, wenn es um Lied der Lieder geht. Und Nichtigkeit der Nichtigkeiten, das ist die maximale Nichtigkeit. Und da schreibt ja Salomo, wie er alles ausprobiert hat, den Spaß und die Freude, viel mehr, als wir uns heute leisten könnten, weil er so viel Reichtum hatte. Und er sagt, das ist alles nichtig. Ja, Reichtum, Ehre und auch die Jugend, alles vergeht. Aber wenn wir dem Herrn nachfolgen, das bleibt. Wenn wir den Herrn gewinnen, ihm als treue Haushalter dienen, das bleibt ewig. Und mir sind noch Verse eingefallen, auch zu dem Wein. 4. Mose 6, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weins und des Rauschtranks enthalten. Das ist freiwillig, also keine Vorschrift. Aber es ist, glaube ich, gut, wenn wir in der Gemeinde uns alle dem Herrn weihen, gell? Und ganze Sache mit ihm machen. Vieles ist erlaubt, aber wir haben doch mehr gesehen. Und wir haben diese Möglichkeit, uns dem Herrn ganz hinzugeben, gell? Es ist freiwillig, aber wie es heißt, Mann oder Frau, wer sich freiwillig dem Herrn geben will. Und es ist viel wunderbarer, was wir haben. Es ist besser als der Wein. Und es gibt eine große Belohnung, wie ich am Anfang auch in Offenbarung gezeigt habe. Gell, die mit dem Herrn sind, das sind diese Treuen, die treu dranbleiben. Es muss nichts Großes sein. Aber das heißt, die Treuen sind dann mit ihm, wenn er wiederkommt. Lobt den Herrn.
O Herr, alles muss von dir kommen. Herr, wir sind versammelt hier in deinem Reich. Der Herr hat uns versetzt in sein Reich. Und ich liebe das Hohelied. Er brachte mich in das Haus des Weins. Unser Geschmack hat sich geändert. Sein Wein ist ein anderer wie der weltliche Wein. Wir sind versetzt in sein Reich. Er brachte uns in das Haus des Weins. Wir dürfen ihn genießen. Wir wollen auch das heraussprechen, was wir genossen haben, was wir von ihm bekommen haben. Der Herr macht uns reich und das wollen wir weitergeben.
Was zu sagen, weil wir hatten in Esslingen letzte Woche über die klugen und treuen Haushaltergemeinschaft. Und ich möchte euch noch was zu klug und treu sagen, was uns berührt hat. Wir denken, wenn wir an die Talente denken, ja, ist richtig, jeder hat mindestens ein Talent bekommen, lobt den Herrn. Ja. Aber trotzdem scheint es manchmal so schwer, damit Handel zu treiben, oder? Und der Herr möchte uns aber in seinem Wort auch diese Furcht nehmen. Und in Johannes 12, 26 steht, sagt der Herr, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Das ist das ganz einfache Prinzip. Wenn wir dienen dem Herrn, in seinem Haus dienen, dann sollten wir beim Herrn sein. Beim Dienen sind wir beim Herrn. Wir dienen nicht unabhängig vom Herrn. Wir halten uns an den Herrn. Das ist ein Prinzip, was sehr gut ist. Und es hat sogar diese Verheißung, dass der Vater uns ehren wird für solch einen Dienst, den wir mit dem Herrn tun. Und wo dient der Herr heute? Er dient natürlich in seinem Haus. Das ist ganz einfach. Wenn wir uns für den Aufbau der Gemeinde hingeben, dann sind wir schon mal an der richtigen Stelle zum Dienst. Da sind wir an der richtigen Stelle, auch Handel zu treiben. Und zum Beispiel auch das Evangelium ist nicht unabhängig davon. Das Evangelium sagen wir ja nicht, damit Menschen nur zum Glauben kommen, sondern wir freuen uns, wenn diese Menschen in das Haus des Herrn kommen. Es ist auch ein Dienst am Haus des Herrn, das Evangelium, zum Beispiel. Und dann sagen wir, ja, was sind denn jetzt die Werke, die ich tun soll? Und da hilft uns Epheser 2, Vers 10 sehr gut, denn sein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, du hast ein Talent bekommen, aber dieses Talent zu vermehren, da gibt es schon eine geebnete Bahn, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sollen fragen, Herr, was ist das Werk, was du möchtest, dass ich tue? Das ist das Prinzip, was auch heute in der Gemeinschaft herauskam. Wir sollen zuerst zu Gott gehen und fragen, wie möchtest du, dass ich mein Talent vermehre? Du hast doch schon ein Werk vorbereitet, in dem ich wandeln soll. Ich soll nicht unabhängig vom Herrn wandeln. Ich soll nicht mein Werk machen, sondern ich soll das Werk Gottes vorantreiben. Und 1. Petrus sagt uns, wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Es ist tatsächlich so, jeder hat eine Gabe empfangen, aber die vielfältige Gnade Gottes, die wird erst sichtbar, wenn wir einander dienen, Geschwister. Ich habe nicht die vielfältige Gnade. Aber ihr habt auch eine Gnade von Gott bekommen. Und wenn wir einander damit dienen, dann werden wir Genuss haben an der vielfältigen Gnade, die Gott darreichen möchte in seinem Haushalt. Und jetzt zu dem Klug und Treu. Das Treu haben wir schon berührt, das hat zwei Aspekte. Treu heißt, ich bin dem Wort Gottes treu. Ich mache nicht irgendetwas, was nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes steht. Mit dem, was der Herr mir sagt. Ich bin bei ihm, wenn ich diene. Wie es auch heißt, wenn ich diene im Dienst. Ich diene nicht aus mir selbst, sondern ich diene mit Jesus Christus, der mich gebracht hat in sein Haus. Und das Treu hat auch noch den Aspekt, dass es andauernd ist. Es ist permanent. Es ist nicht auf und ab, sondern ich bin treu in dem, ich diene treu, heißt, ich diene fortwährend. Ja? Ich gebe mich hin für das Haus des Herrn. Das ist wunderbar. Das ist auch, was Christus gemacht hat. Er hat sein ganzes Leben hingegeben, um seine Gemeinde zu bauen. Es war nicht eine Minute, wo er nicht an seiner Gemeinde gewirkt hat. Und dann das Klug. Das haben wir auch schon berührt. Was heißt klug? Was ist ein kluger Haushalter? Und da sind uns besonders zwei Verse aus Epheser 5 groß geworden. Die kennt ihr auch. Die lese ich euch vor. Epheser 5, 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit freikauft, denn die Tage sind böse. Der kluge Haushalter, Geschwister, er kauft tatsächlich die Zeit frei, haben wir gesehen. Das ist eine kluge Einstellung, wenn wir sehen, Es wartet eine Belohnung auf uns, wenn wir in den Werken Gottes wandeln, sein Haus aufbauen, dann ist es auch sehr klug, die Zeit dafür freizukaufen. Und wenn wir das uns mal bildlich vorstellen, du hast 24 Stunden am Tag, es ist keine Sekunde mehr, die du hier auf dieser Erde geschenkt bekommst, jeden Tag, wenn der Herr möchte. Und du kannst diese Zeit dem Herrn als kluger Haushalter geben oder du kannst irgendetwas machen, was vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Aber wenn du klug bist, dann kaufst du die Zeit frei und nimmst auch die Zeit, die normalerweise verschwendet wäre, und kaufst diese Zeit frei. Du kannst dann diese bestimmte Sache nicht mehr machen, aber du kaufst sie für den Herrn frei und hast dann in ihm einen Gewinn, indem du die bösen Tage siehst und auskaufst und freikaufst für sein Haus. Das ist wunderbar. Und das sollten wir für uns persönlich alle beherzigen, denn wir wissen nicht, wie lang unsere Zeit ist. Morgen kann unsere Zeit schon vorbei sein. Aber wir wollen doch alle vorbereitet sein, wenn der Herr wiederkommt. Ja? Der Herr soll alle etwas finden an uns. Er soll uns als kluge und treue Haushalter vorfinden. Und deswegen ist es so wichtig, ganz unabhängig davon, wann du glaubst, der Herr kommt. Es geht um deine persönliche Zeit. Und wir sollen klug sein und die dem Herrn auskaufen. Amen.
Es ist interessant, dass Petrus diese Frage stellt. Herr, gibt es Gleichnis? Und Petrus sagt dann, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und Matthias hat den Vers vorgelesen, ich lese ihn nochmal. Petrus hat es dann ja begriffen und in seinem Brief schreibt er in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gabe empfangen hat. Es gilt für uns alle. Jeder hat eine Gabe empfangen, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Der Herr beantwortet die Frage eigentlich gar nicht direkt, aber Petrus hat es dann schon verstanden. Und der Herr sagt dann, wer also ist denn der treue und kluge Haushalter? Diese Worte treu und klug sind wirklich wichtig. Und treu heißt einfach, ich bleibe dem treu, was ich gesehen habe und richte mich danach. Treue dem Wort gegenüber, treue dem Herrn gegenüber. Und Treue heißt auch, ich möchte es einfach nochmal betonen, eine Beständigkeit. Treue heißt nicht, heute bin ich gut drauf, heute diene ich mal, morgen regnet es und ich bin nicht gut drauf, dann versuche ich den Dienst loszuwerden. Treu heißt, ich diene beständig, verbindlich. Wir leben heute in einer Zeit, die sehr unverbindlich ist. Jeder versucht, sich aus allem rauszuhalten, damit ich mein Ding machen kann. Aber treu heißt, ich tue die Sache beständig und verbindlich. Und das ist dann natürlich auch, wie der Herr das Zweite sagt, klug. Klug heißt, ich kann auch die Zeit beurteilen, anhand des Wortes natürlich, nicht anhand der Nachrichten unbedingt und meinem Gefühl dazu, sondern ich sehe in seinem Wort, die Zeit schreitet voran und die Zeit ist kurz. Entweder ich habe nur noch wenig Zeit, das weiß ich nicht, oder der Herr kommt, dann ist die Zeit auch rum. Oder um es mit den Zeiten Noahs zu sagen, dann ist die Tür zu. Der Herr macht die Tür zu. Lest nochmal Noah, es ist eine sehr interessante, sehr, sehr aufschlussreiche Geschichte. Und Noah gilt ja auch als der Prediger der Gerechtigkeit, wird er genannt. Das heißt, er hat nicht nur gebaut, die Menschen um ihn herum haben auch gesehen, da kommt was, da passiert was. Es hat zwar 120 Jahre gedauert und man kann sagen, okay, also das dauert noch, betrifft mich nicht. Aber irgendwann mal ist die Tür zu. Und interessanterweise, der Herr schloss, lest es nach, die Tür von außen. Noah konnte die Türe nicht mehr aufmachen, selbst wenn er gewollt hätte. Er konnte die Türe nicht öffnen. Irgendwann mal ist die Tür zu. Und dieses alles soll uns klug machen. Auch zu bedenken, wie setze ich meine Zeit ein, was tue ich, wie teile ich meine Zeit ein, baue ich heute mit, um später dann auch die Belohnung zu bekommen. Der Herr zeigt uns dieses alles sogar sehr fein und sehr behutsam, dass wir uns auch darauf einstellen können. Ich lobe den Herrn dafür. Halleluja. Lass uns alle treue und kluge Haushalter werden.